Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, bei dem es schmutzig wird
und der zurück aus der Quarantänepause ist.
Ja, das war jetzt nicht beim ersten Versuch wie sonst. Haben wir ein paar Anläufe braucht, bis wir das hinkriegen.
Ja, weil wir leider eine kurze Pause einlegen haben müssen. Also die eine Folge, die wir letzten Freitag auslassen haben, das war eigentlich nicht so geplant, aber es ist dann anders gekommen, als wir uns das gewünscht haben.
Ja, weil ich einer von 4 Millionen Österreichern bin, der jetzt eine Corona-Infektion hinter sich hat und deshalb nicht aufnehmen konnte.
Und jetzt waren wir fast ein bisschen aus der Übung. Die Intros, die eh sollten geschmeidig funktionieren, haben halt wieder einen zweiten, dritten Versuch gebraucht. Aber der ist da erstmal hoffentlich ausgeschnitten.
Genau. Und wir haben einiges vor. Du hast einen Charity Ride gemacht, nachdem ich in Quarantäne war, alleine. Aber der ist sehr gut angekommen, sehr viel Zuspruch erfahren dafür. Und wir haben einen super Gast heute.
Wir haben einen super Gast, mit dem es richtig schmutzig wird. Wir bewegen uns in Gelände, weg von der Straße. Einmal ein Thema, das wir bisher noch nicht gehabt haben. Und der Stefan ist, glaube ich, schon am Weg mit dem Radl zu uns ins Studio. Wobei, wir müssen dazu sagen, er hat, glaube ich, einen Weg, der ist 2 bis 3 Minuten. Also er wohnt in Graz. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen schnell ein Intro und er wird dann bald zu uns stoßen. Durch die verlorene Episode letzte Woche macht die Werbung nicht für Sinn, weil heute am Abend, also am Freitag, am 8. April, haben der David, Misch und ich eine Buchpräsentation in Trofeiach mit Live-Musik. Eintritt nur eine freie Spende. Würde mich freuen, wenn noch jemand so kurzfristig und spontan motiviert ist und vorbeischaut. Oder sonst am 28. April haben wir das auch nochmal in Judenburg. Dann wird es auch noch in Leoben geben, im Juni allerdings. Und am 30.04. habe ich einen Vortrag in Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Und alle Infos dazu auf meiner Webseite. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen, und noch mehr freue ich mich, dass wir jetzt unseren Gast endlich sehen.
Also der Podcast erscheint um 0 Uhr, dann hat man immer noch 19 Stunden Zeit, um nach Trofeiach zu kommen. Also da kommt man mit dem Auto schon recht weit, auch mit dem Fahrrad kommt man 19 Stunden recht weit. Also das Einzugsgebiet, das Potenzielle ist sehr groß, kannst du das ruhig durchsagen.
Ja, und wir haben ja von unserer Statistik einmal gesehen, von der Podcast-Werkstatt, dass Leute gibt, die schon um 0 Uhr die Folge sich anhören. Und es gibt anscheinend mehr als die Nicole Reist, die mitten in der Nacht aufstehen und schon trainieren um 2 in der Nacht.
Wir freuen uns, dass wir für euch um 0 Uhr schon da sein können und ihr uns anhört. Das freut uns sehr.
Und ich glaube, jetzt ist endlich Zeit, mit unserem Gast zu plaudern, der mittlerweile
das angekommen ist und hat. Wir ihn endlich hereinlassen können zu uns ins neue Studio.
Wie wir in der Einleitung schon kurz andeutet haben, wird es heute schmutzig. Und es wird deswegen schmutzig, weil wir uns ins Offroad-Gelände begeben, zu einem Mountainbike-Rennen, das noch dazu unsupported stattfindet. Und für das haben wir heute einen Gast.
Lieber Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns in unser neues Studio gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Chance, von meinem Rennen hier berichten zu dürfen.
Es wird ja genannt das 1000-Meilen-Rennen, oder? Ist das der offizielle Name für das Ganze oder ist das so der Insider-Name?
Nein, ist der offizielle Name das 1000 Miles, ein unsupported Bikepacking-Rennen durch Tschechien und die Slowakei.
Jetzt haben wir nur gesagt, hallo Stefan, aber natürlich Stefan Urleb. Wir nehmen deinen ganzen Namen. Und warum wir auch heute uns getroffen haben, war das, du hast dich ja auch bei uns auf unseren Aufruf hin gemeldet. Aber nicht nur das, wir haben uns ja auch schon ein anderes Mal kennengelernt, unter anderem bei unserem Orbit Charity Ride, der vor mittlerweile 2 Wochen stattgefunden hat, wo der Flo leider nicht dabei war. Aber du bist mitgefahren. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wollen wir die Gelegenheit nutzen und gemeinsam kurz davon erzählen, wie es war.
Ja, war natürlich für mich auch eine tolle Erfahrung. Es war meine insgesamt dritte Rennradausfahrt. Die erste mit einem Freund 2 Stunden. Dann durfte ich eine Trainingsfahrt vor dem 1000-Meilen-Rennen mit dir gemeinsam bestreiten. Und deinem Aufruf bin ich dann auch gefolgt und habe gedacht, passt, Charity, da bin ich dabei, 180 Kilometer am Rennrad, das wird schon hinhauen.
Ich weiß noch, wie wir uns vorigen Sommer kennengelernt haben und einmal eine Runde gemeinsam gefahren sind. Hast du da ein Rennrad ausgeborgt, nur für den Zweck, weil du sonst ein Mountainbike trainierst. Mittlerweile, glaube ich, hast du eins, das du dein eigen nennen kannst, oder?
Ja, mittlerweile es ist ein Gravelrad, aber ich habe Slicks drauf getan und dann geht das auch fürs Rennradfahren.
Also rückblickend zu unserem Charity Ride möchte ich einfach generell an alle, die dabei waren, sagen, an dieser Stelle nochmal, dass es wirklich extrem schön war. Wir waren insgesamt zu 25. Ich habe gar nicht mit so viel Zuspruch gerechnet, weil es jetzt doch eine herausfordernde Runde war. Und vor allem, es war alles sehr diszipliniert. Wir sind immer schön in der Gruppe geblieben. Es hat keine Ausreißer gegeben, nicht auf die Seite, weil das ist immer so ein kleines Bedenken, wenn man in großen Gruppen fährt, dass es dann einfach gefährlich werden könnte im Straßenverkehr. Aber das hat alles wunderbar funktioniert. Und ich habe auch unterwegs natürlich mit alle Teilnehmern immer wieder geplaudert, aber weil ja der Flo uns alle gefällt hat, habe ich da mit der Andrea gesprochen, die von weit her gekommen ist. Und das möchte ich euch kurz vorspielen.
Ich fahre neben der Andrea. Wir unterhalten uns schon recht lang. Und mir kommt vor, Andrea, bei deinem Dialekt merkt man, du bist nicht aus Graz.
Nein, aus Graz bin ich definitiv nicht.
Sondern?
Aus Passau, Bayern.
Und du bist extra hergekommen, damit wir da gemeinsam für einen guten Zweck fahren. Bist du wegen am Strasser gekommen?
Wieso? Wer ist der Strasser? Welcher Strasser?
Nein? Ja, ist.
Also ich wollte eigentlich mit dem Graschnitzner Flo fahren. Aber der ist leider nicht dabei. Ich habe gehört, er ist krank. Das tut mir total leid. Ich hätte Zimtschnecken mitgehabt. Wir haben jetzt alle schon gegessen. Aber auf jeden Fall, Flo, gute Besserung und ich höre dich dann irgendwie. Nächstes Jahr säge ich dich dann hoffentlich.
Also wegen diesem Strasser ist niemand gekommen. Alle wollten mit dem Flo fahren und alle sind sehr traurig, dass der Flo heute ausgefallen ist. Aber wie gesagt, Flo, bald gesund werden, alles Gute und Zimtschnecken sind keine überblieben.
Ja, du hast mir das dann auch gleich geschickt, das ist sehr nett. Kurzer Einwand, das in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe ist das schon der Running Gag. Da schicken wir uns ständig Briefköpfe, wo wir Kraschnitzer hassen. Ich weiß nicht, wo der Fehler herkommt, passiert ständig. Deswegen auch kein Vorwurf an dieser Stelle, das passiert auch Behörden in Österreich, die es eigentlich besser wissen sollten. Aber hat mich sehr gefreut, die Nachricht, wie ich in meinem Elend im Bett gelegen bin und hat mich aufgemuntert. Leider hat es nicht zu einer spontanen Heilung gereicht.
Stefan, wie hast du gefunden, mit so einer großen Gruppe unterwegs zu sein, wenn du jetzt durch Tschechien-Slowakei 1000 Meilen gefahren bist? Warst du sehr viel allein unterwegs?
Eine tolle Erfahrung, weil so richtig Windschatten fahren bin ich eigentlich nicht gewohnt. Und es war dann ein tolles Erlebnis, einmal so 42er Schnitt auf der Ebene in der Gruppe im Feld mitzufahren. Kurzzeitig habe ich mich einmal vorne eingereiht, aber da ist mein Puls dann gleich nicht mehr im Fettstoffwechsel gewesen. Das habe ich vielleicht gerade 5 Minuten durchgehalten.
Und ich weiß noch, wie wir unterwegs geredet, wie wir uns getroffen haben in der Früh, durchgefragt, wer fährt 180 Kilometer und wer fährt 360 mit. Und du hast gesagt, möglicherweise die lange, aber nicht sicher. Du schaust einmal, wie es da bei der Halbzeit geht. Und dann, wie wir so zurückgekommen sind vom ersten Teil der Runde, hast du dich dann doch entschieden.
Entschieden, ja, mein Körper hat die Entscheidung getroffen. Okay. Also ich habe lange überlegt, ja, geht noch, eine zweite Runde. Andererseits, ja, Familie wartet auch zu Hause. Frau, Kind würde sich auch freuen, wenn ich nach Hause komme. Aber im Endeffekt, eine Stunde vorweg wusste, nein, das packe ich nicht mehr. Nicht mehr, da halte ich euch nur auf.
Und es war dann auch von der Zeit her, ist es wirklich spät worden, weil ich habe mich zwar klarerweise etwas verschätzt, wir haben dann doch ein bisschen länger gebraucht, obwohl wir echt brav gefahren sind alle. Nur wenn man halt einmal stehen bleibt, damit alle auftanken, wenn halt 25 Leute sich die Flaschen anfühlen und einen kleinen Snack kaufen, dann sind halt gleich mal 20 Minuten Stehzeit beieinander. Und das habe ich einfach unterschätzt, dass man mit der großen Gruppe ein bisschen länger Zeit einrechnen muss für die Pausen. Trotzdem sind wir dann noch, also 4 plus ich, wir sind zu 5 noch den zweiten Teil gefahren, nach Bad Radkersburg über die Race Around Austria Strecke und dann Retour von Jenersdorf und wir sind dann circa um 10 zurückgekommen. War auch interessant, einmal in der Nacht zu fahren. Für mich, das bin ich sonst auch nur gewohnt von den langen Rennen mit Auto und Scheinwerferlicht und in dem Fall waren es halt nur die kleinen Lichter am Rad. Aber auch das hat super funktioniert und der zweite Teil der Ausfahrt war wirklich sehr, wie soll ich sagen, harmonisch. Es hat niemand einen Einbruch gehabt und mit einer kleinen Gruppe geht es dann nicht auch bei den kurzen Stops ganz geschmeidig. Und der Patrick, einer von unseren Mitfahrern, hat am Schluss noch kurz erzählt, wie es für ihn war.
Es ist 9:15 am Abend und wir sind zurückgekommen und wir sind jetzt zu dritt angekommen von der großen Runde. Ein Kollege ist unterwegs ausgeschert, weil er an der Strecke wohnt. Neben mir steht der Patrick. Wie hast du das gefunden? Wie war es für dich?
Es war eine echt coole Ausfahrt. Wirklich wunderschöne Landschaft und richtig geil.
Wie kalt ist die jetzt da?
Jetzt geht's noch. In ein paar Minuten wird es wahrscheinlich einsickern dann.
Ich überlege gerade, ob man jetzt gescheiter eine warme Dusche oder ein warmes Bier mir genehmigen sollen. Was meinst du?
Ich glaube, die warme Dusche jetzt. Ja, und ein kaltes Bier.
Ich muss auch sagen, es war echt cool, dass wir da jetzt durchbissen haben. Die zweite Runde war echt fein. Also im Dunkeln fahren mit Scheinwerferlicht und in der Gruppe, das war wirklich cool und es ist gut gegangen. Ich glaube, es war ein guter Tag, oder? Machen wir es wieder?
Auf jeden Fall. Jawohl.
Dann bis bald.
Das war eigentlich das Erste, was ich mir im Nachhinein gedacht habe und was von ein paar Leuten so gewünscht worden ist oder als vorgeschlagen worden ist, sowas vielleicht einmal im Jahr als Fixpunkt zu machen. Nachdem das so gut gelaufen ist, denke ich mir, dass wir das wieder machen. Wir werden euch dann drüber informieren und Stefan, ich hoffe, wenn wir das nochmal auf die Beine stellen, dass du vielleicht wieder dabei bist.
Auf jeden Fall, ja.
Und vielleicht sind wir dann in ein paar Jahren so groß wie die Hansi-Hinterseer-Wanderung aus Kitzbühler Horn.
Hoffentlich. Wie viele Leute sind da mit? Alle mit Moonboots, oder?
Tausende.
Tausende.
Aber kommen wir jetzt einmal zum richtigen Thema, warum wir heute da sind. Wir haben schon ein paar Mal angerissen. Stefan, du bist das 1000-Meilen-Rennen gefahren mit Mountainbike und unsupported so über den Kopf überschlagen, was ich so mitgenommen habe vom Race Across America. 1000 Meilen sind knapp 1600 Kilometer. Wie bist du überhaupt auf das gekommen? Und vielleicht als Anschlussfrage, was ist überhaupt dein sportlicher Background?
Mein sportlicher Background, reiner Hobbysportler. Ich habe nie Leistungssport gemacht. Der sportliche Höhepunkt einmal im Jahr ist die jährliche Radtour mit Freunden. Das heißt, da sind wir 4 Tage unterwegs in den österreichischen Alpen. Und das machen wir seit der Schule. Da treffen wir uns einmal im Jahr. Und das ist eigentlich mein sportliches Highlight gewesen bis zu dem Rennen.
Bist aber schon hobbymäßig, Graz ist ja bekannt als Mountainbike-Stadt, mit dem Mountainbike unterwegs?
Ja, also generell nur in den Bergen rund um Graz, gesamtes Umland, und habe dann in der Vorbereitung 2-mal den Schöckl-Gipfelsturm-Marathon mitgemacht als Erfahrung. Dort 2-mal mit Muskelkrämpfen, 2 Stunden nach den schnellsten oben angekommen, aber immerhin angekommen.
Diese Radtour seit der Schule, so Alpencross-mäßig?
Alpencross, genau. Das heißt, von daher weiß ich, ich komme über jeden Berg drüber, weil in Österreich sind die Berge höher als in der Tschechei. Und wir sind sie auch bei Regen gefahren, teilweise bei Schnee. Da haben wir in Österreich im August doch gleich einmal Schneefall, wenn man irgendwo auf 2200 Meter oben ist. Und von dem her habe ich mir eigentlich gedacht, ja, in der Tschechei, da kann mich vom Wetter her nichts mehr schrecken.
Und wie bist du dann auf das spezielle Rennen gekommen?
Das war der Artikel aus dem Mountainbike, aus einem Bike-Magazin, die 15 härtesten Mountainbike-Rennen der Welt. Da kommt das Cape Epic vor, die Desert Dash, Mongolei, die Salzkammergut-Trophy. Und eben auch das 1000-Meilen-Rennen.
Und wenn du vor der Wahl stehst, Salzkammergut-Trophy oder 1000 Meilen, dann nimmst du die 1000 Meilen in Tschechien.
Also wenn ich es wieder mache, Salzkammergut-Trophy, das geht so an einem Wochenende. Und das 1000 Meilen möchte ich noch einmal bestreiten, weil ich weiß jetzt, wie der Hase läuft, dass es schneller machen kann.
Es ist jetzt ja dann sicher nicht so, dass du den Artikel in dem Magazin liest und du denkst, passt, du melde mich an und dann geht's rund. Du wirst ja irgendwie dran denken, das wird jetzt vielleicht 1, 2 oder 3 Jahre brauchen oder so. Wie ist jetzt mein Stand von der Fitness? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Beruflich, Familie, irgendwie muss alles abgestimmt sein. Wie viel Vorbereitungszeit hast denn du dann dir genommen, um wirklich fit zu werden und die Ausrüstung beieinander zu haben und einfach dich vorzubereiten?
Effektives Training waren es dann 2 Jahre. War es ungefähr 3 Jahre, wo ich dann mit meiner Frau gesprochen habe, du, ich möchte das machen, kriegen wir das einmal rein, 2 Wochen Familienurlaub, die im Sommer wegfallen, ist das irgendwann einmal drinnen? Dann wurde quasi mit 2021 einmal das Jahr fixiert. Die Anmeldung passt, die wird schon irgendwie hinhauen. Und dann habe ich einfach angefangen, einmal zu trainieren. Habe mich intensiv mit allen Sachen beschäftigt, die man eben machen muss. Da kommt einmal rein, einmal ein grundlegender Leistungstest, mit dem ich angefangen habe. Und da habe ich gemerkt, dass schon bei 140 Watt mein Laktatwert anfängt zu steigen. Und das ist natürlich nicht viel.
Das Laktat ist dann schon viel, aber die Watt sind nicht so viel.
genau. Na, und da, also es war so als mittelmäßige Leistungsfähigkeit halt, wie man es halt für einen Hobbysportler hat. Man trainiert nicht wirklich Grundlagen, man trainiert nicht wirklich intensiv, man ist so beim sportlichen Fahren halt draußen im mittleren Bereich unterwegs. Schießt sich schneller mal ab.
Und anhand dieser Basis hast du dir dann selbst einen Trainingsplan geschrieben und hast dich relativ gezielt mit auch intensiven Einheiten und langen Grundlageneinheiten vorbereitet.
Genau, es war dann eine Mischung aus 2-mal die Woche allgemeine Fitness im Fitnessstudio, um einfach einmal Core-Stabilitätstraining zu machen und generelle Schwächen wegzukriegen und dann natürlich lange Grundlageneinheiten am Hometrainer und auch die Intervalle. Wobei meine Intervalle waren dann zum Beispiel so mit 270 Watt für 4x8 Minuten. Das ist schon mein Leistungslevel und ich war dann ganz froh, wenn ich das wie das erste Mal 300 Watt treten habe können.
Der Vorteil, wenn man bisschen weiter unten startet, das sage ich immer, dass man hat relativ schnell sehr viele schöne Erfolgserlebnisse.
Das war definitiv so. Ich habe dann den zweiten Laktattest 1,5 Jahre später, ein halbes Jahr vorm Rennen gemacht und da konnte ich mich um 44 Watt steigern. Das waren plus 34% am LTP1-Wert und ich war dann bei knapp 190 Watt für den LTP1-Wert.
Und das bei deinen 66 Kilo, das ist dann schon ordentlich.
Ich würde auch gerade dazu sagen, die Wattwerte sind immer nett, wenn man Zahlen hört, aber das in Relation zu bringen mit Körpergewicht. Du bist jetzt kein Fabian Cancellara oder auch kein Christoph Strasser Radl-Fahrertyp, der so bei die 80 Kilo sich bewegt und halt mehr Watt treten kann, aber bergauf trotzdem, also ich zumindest, bergauf trotzdem nicht so die Rakete ist.
Na, definitiv, das ist mein großer Vorteil immer schon gewesen, das geringe Gewicht, 65. Ich habe während dem Training auf 62 Kilo abgenommen, wie ich angefangen habe mit nüchtern Training und dann im Muskeln aufgebaut und jetzt bin ich so um die 65 und das kommt einem beim Bergfahren extrem zugute.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, zumindest bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles, auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Die körperliche Fitness ist die eine Seite, aber 1000 Meilen Mountainbike und Mountainbike, das heißt für mich ein bisschen fernab der Zivilisation, unsupported, ist die andere Seite. Das bedarf wahrscheinlich einiges an Planungsaufwand.
Auf jeden Fall. Es war so, dass wir im Endeffekt mit ca. 13, 14 km/h Schnitt unterwegs waren. Auch die schnellsten. Die haben halt ein bisschen weniger geschlafen, aber man ist wirklich, ich war selber überrascht dann, wir sind extrem selten in größere Städte gekommen. Ich habe meistens eingekauft auf Tankstellen oder in kleinen Orten und stundenlang ist oft nichts gekommen.
Meine persönliche Philosophie, wenn es darum geht, im Ultracycling erfolgreich zu sein, ist ja, dass ein Drittel irgendwie körperliche Fitness ist, ein Drittel mentale Fitness und ein Drittel macht das Team aus. Und der Ulrich war der Meinung, dass quasi das Team, was er bei Unsupported nicht als Faktor mit einbezogen werden kann, sozusagen durch ein Drittel Ausrüstung und Vertrautsein mit dem Setup zu ersetzen ist. Würdest du das auch so einschätzen, dass das Setup, das Equipment so einen großen Faktor darstellt?
Auf jeden Fall. Gerade im Unsupported-Bereich, wenn man da mitten im Wald eine Panne hat, muss man in der Lage sein, das komplett selber zu richten. Also ich habe eine Excel-Liste geführt von Anfang an, wo ich das komplette Gewicht reingeschrieben habe. Mein Gewicht mitgewandt. Ich habe es ein bisschen extrem gemacht. Ich habe jeden Socken abgewogen, um zu schauen, okay, wo komme ich hin? Und habe dann mein Rad auch noch umgebaut, mir leichtere Laufräder gegönnt zu meinem 40. Geburtstag und die Schaltung auf einfach XTR, 12-fach umgebaut und damit beim Rad einen Kilo eingespart und bin so auf ca. 90 Kilo Systemgewicht gekommen, komplett dann.
Hast du die Zahnbürsten auch in der Länge abgeschnitten, um ein paar Gramm zu sparen?
Ich hatte eine extra kurze Zahnbürste dabei, ja. Da geht's Volumen, Gewicht, das spielt alles eine Rolle. Vor allem, wo packe ich was am Rad hin? Die ersten Testausfahrten bin ich gefahren mit einem Race-Rucksack mit 2 Liter Trinkblase und 2 vollen Trinkflaschen. Und vorne habe ich gehabt einen 600 Gramm schweren Aerolenker. Und nach dieser Testausfahrt ist der Aerolenker weggekommen, der Trinkrucksack, weil ich gesehen habe, ich nehme viel zu viel Wasser mit. Ich schleppe immer 1 Kilo Wasser über jeden Berg drüber und das ist einfach zu viel. Und das sind so Optimierungsschritte gewesen und bei jeder Testausfahrt, wo kommt was in welche Tasche rein, was brauche ich schnell? Und so ist das Setup, ich glaube, von fast 100 Kilo auf 90 Kilo geschrumpft über das einen Prozess eben.
Ich stelle mir das gerade so vor wie beim Urlaub fahren, wenn man einen Koffer packt und dann im Urlaub kommt man drauf, ich habe den Großteil der Socken und der T-Shirts gar nicht braucht und ich habe viel zu viel mitgenommen, als eigentlich notwendig wäre.
Ja, kann man so sagen. Also es waren sicher die schnellsten in dem Rennen, die haben nur eine Radhose und ein Trikot mitgehabt. Die haben sich nicht umgezogen. Ich habe mir diesen Luxus gegönnt, doch eine zweite Garnitur mitzunehmen.
Du hast ja schon die Alpencross-Erfahrungen aus vielen Jahren gesammelt. Ich habe ja auch einen Alpencross gemacht, im Klassiker von Oberstdorf an den Gardasee. Und da habe ich mich für eingelesen, da war das magische Ziel, der Rucksack darf nicht mehr als 5 Kilo haben. Und dann habe ich den Fehler gemacht, den Rucksack einfach auf 5 Kilo voll zu packen und hatte viel zu viel mit, weil ich habe gedacht, der muss 5 Kilo haben, der darf nicht leichter sein. Ich denke, wenn man dann mehr Erfahrung hat, dann kann man noch viel mehr einsparen. Also es war bei mir am Gardasee, habe ich dann gesehen, Unterhosen, Radtrikots, die ich nie angehabt habe, die ich nicht einmal mehr gewusst habe, dass ich die überhaupt dabei habe.
Naja, bei unseren Alpencross war es auch so. Wir haben unsere ungefähr 8 Kilo Rucksäcke mitgehabt. Aber auch über die Jahre gewusst, wie packen wir was, wie wird's leichter. Aber wir sind permanent bis zum Schluss jetzt immer mit Rucksack unterwegs gewesen. Und das moderne Bikepacking ist ja dann doch komplett rückenfrei. Man ist viel freier von den Schultern her und vom Schwitzen her und hat die ganzen Backtaschen am Rad. Das geht auch im Gelände.
Ich denke mal, dass Rucksäcke doch immer Gewicht sind am Oberkörper und natürlich geht's auf Rücken und Schultern und Nacken, aber es geht auch auf dem Hintern. Das heißt, Sitzprobleme, offenes Gesäß und ähnliche schöne Geschichten passieren halt weniger, wenn man leicht ist oben, weil dann einfach weniger Last quasi auf dem Sitzbereich einwirkt. Also ich wollte nämlich gerade fragen, warum überhaupt Rucksäcke, ob es nicht gescheiter wäre, alles vom Rücken irgendwie wegzubringen, was irgendwie geht.
Auf jeden Fall der richtige Ansatz und der richtige Weg für längere Bikepacking oder Radausflüge.
Und dein Setup am Ende hat dann ausgeschaut ohne Auflieger und Rahmentasche, Arschrakete und Nordtasche oder was das dann
schon? Es war die 9 Liter Arschrakete als Haupttasche und eine 3 Liter Hüfttasche. Das war irgendwie so wie ein Revolvergurt. Man hatte, konnte meine Sonnenbrille verstauen, Handschuhe, Armlinge. Die Sachen, die man schnell zum Wechseln braucht, waren in der Hüfttasche. Und der Rest am Rad, aber ich hatte dann am Rad auch einen Aufleger, einen leichten, kürzeren Carbon-Aufleger, der hat nur 300 Gramm und der hat sich perfekt auf mein Race-Folie angepasst dann. Ja.
Vielleicht kommen wir jetzt gleich zum Rennen. Wir haben es schon angesprochen, 1000 Meilen, aber was waren so die anderen Faktoren? War das Fixed Route, war das Freie Route, hat es da Checkpoints gegeben und was waren so die Hauptherausforderungen?
Also es ist eine fix vorgegebene Route, man bekommt die per E-Mail zugeschickt. Das Rennen findet einmal von Ost nach West statt und das andere Jahr von West nach Ost. Also die Richtung ändert sich jedes Jahr. Ich habe mich so angemeldet, dass ich eigentlich vom hintersten Dorf in der Slowakei starte und dann nach Osten fahre. Und aufgrund der Corona-Situation hat aber der Veranstalter 2 Monate vorher die Richtung geändert. Habe ich mir gedacht, ja, jetzt bist du schon angemeldet, egal, es ist so, wie es ist. Und aufgrund von Corona-Verschärfungen 2 Tage vorm Rennen in der Slowakei ist das Rennen komplett über den Haufen geworfen worden und ist eine Tschechien-Umrundung daraus gemacht worden. Also es wurde die Süd- und die Nordroute zusammengeschaltet mit einer Verbindungsüberfahrt und aus den 1000 Meilen, was ja ca. 1600 Kilometer sind, sind dann 1860 Kilometer geworden. Also halt ein paar Meilen mehr, das ist dann auch schon egal.
In dem Fall ist besser, man rechnet in Meilen, dann ist der zusätzliche Wert an Distanz nicht so schlimm, wie wenn man Kilometer rechnet.
Dann tut's nicht so weh, ja. Und im Endeffekt war es dann eh egal. Und vor allem die zweite Rennhälfte habe ich erst beim Checkpoint 2 dann raufgespielt bekommen aufs GPS-Gerät. Da habe ich gar nicht gewusst, wo geht's genau entlang. Ich weiß, es geht dann entlang der österreichischen Grenze, Bayerischer Wald, und da sind die Höhenmeter geringer. Da habe ich mir gedacht, ja, da kommst du dann eh viel schneller voran. Aber es wurden dann dementsprechende nette Wege und Gemeinheiten eingebaut.
Wie war das für dich mental, wenn du so kurz vorm Start eine neue Route kriegst? Ich meine, du bist darauf vorbereitet, du hast irgendwie darauf eingestellt, du hast einen Marschplan erstellt, du weißt, wie viele Kilometer du fahren möchtest, hast du wahrscheinlich auch so wichtige Punkte ausgesucht, Unterkünfte, Shops und so weiter. Und plötzlich musst du extrem kurzfristig alles über den Haufen werfen. Hat dich das gestresst? Ich stelle mir vor, das ist sicher nicht leicht.
Nachdem ich das erst am Tag der Abfahrt erfahren oder gelesen habe im E-Mail, hat es mich gar nicht mehr gestresst. Ich war nur froh, dass das Rennen funktioniert, dass ich über Wien mit dem Zug zum Startort komme und dort gemütlich in ein Gasthaus einchecke. Dort habe ich auch schon einen Fahrer getroffen, einen deutschsprachigen, und mit dem ein bisschen geplaudert. Der hat schon viel Bikepacking-Erfahrung und einen eigenen YouTube-Kanal. Das war super zum Ablenken, wir haben geplaudert. Und wir haben gesagt, ja, wir nehmen das so, wie es kommt. Ich habe 2 Wochen Urlaub. Ich kenne meine Leistung, die ich mir erarbeitet habe in den 2 Jahren Training, weiß, ich kann meine 180 Kilometer mit 4.000, 5.000 Höhenmeter pro 24 Stunden fahren. Da habe ich spezielle Trainingstage ein halbes Jahr vorher jede Woche eingelegt, wo ich weiß, das geht, ich funktioniere 15, 16 Stunden im Sattel. Und von dem her habe ich mich da mit dem Punkt nicht beschäftigt, sondern einfach, ich freue mich am Sonntag, 15 Uhr, der Start erfolgt und ich bin mit einem breiten Grinsen eigentlich am Start gestanden.
Man lernt auch genügsam werden, gell, in der Corona-Zeit und froh zu sein, dass Sachen überhaupt stattfinden, weil so viel abgesagt wird.
Auf jeden Fall. Ich habe extra noch Wochen davor die Botschaft angeschrieben, wie ist es mit Hinkommen, geimpft, nicht geimpft. Ich war geimpft, ja, und das hat alles dann funktioniert. Aber es waren einige Teilnehmer vom Feld, die eben nicht geimpft waren, die hätten dann auch Probleme gehabt mit dem Grenzübergang in die Slowakei. Und im Sinne der Allgemeinheit hat der Veranstalter einfach das Rennen dann so schnell umgebaut und das hat dann für alle super funktioniert.
Du hast gesagt, du hast da so deine Marschroute in 24 Stunden Häppchen, so 170 Kilometer pro 24 Stunden ungefähr anvisiert. Wie hast du Schlafpausen geplant und gemacht? Hast du in der Wildnis im Schlafsack geschlafen oder hast du dir was gesucht?
Das hat sich dann eigentlich so ergeben, nach und nach. Also ich habe nichts geplant. Die erste Nacht war für mich klar, im Idealfall, vor allem weil der Start ja erst um 15 Uhr war, die erste Nacht wird durchgefahren. Maximal eine Stunde Pause. Ich habe in der Vorbereitung ja auch Christoph deinen Vortrag angehört, habe mich da mit Ultracycling viel befasst und der Podcast, euer Podcast war ja auch ein ständiger Begleiter in dem letzten Jahr meiner Vorbereitung mit allen nützlichen Tipps, Punkte durchfahren und so und Schlafpausen. Ich habe gewusst, mit 20 Minuten Powernaps unsupported, das funktioniert alleine nicht, ohne Team. Aber die erste Nacht habe ich mir überlegt, okay, schlafe ich vielleicht eine Stunde. Dann waren circa, ich war im ersten Drittel des Feldes von 150 Teilnehmern. Und die 20, 30, was vor mir waren, die haben sich überall hingelegt auf die solchen Parkbänken. Und in der Tschechei gibt es sehr viele solche Jausenstationen überdacht. Und da sind überall schon die Schlafsäcke gelegen. Jetzt war für mich kein Platz mehr, also fahre ich halt weiter. Hatte aber in der ersten Nacht auch angenehme Begleitung, deutschsprechender Tscheche. Und dann ist es zu zweit im gleichen Rhythmus wirklich angenehm gewesen, bis zum Sonnenaufgang zu fahren. Und da war ich immer kurzfristig sogar mit den besten 10. Also ich mir gedacht, wow, läuft eigentlich nicht schlecht für das, dass es mein erstes Rennen ist.
Jetzt hast du irgendwie schon darauf hingewiesen, dass es eben deutschsprachige Teilnehmer auch gegeben hat, mit denen du dich unterhalten kannst. Wie viele waren nicht deutschsprachig oder wie international besetzt ist dieses 1000-Meilen-Rennen? Und warum ist das in Österreich zum Beispiel wenig bekannt? Weil ich muss ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber geredet haben, habe ich das vorher noch nie gehört.
Und das trotz deiner Mountainbike-Affinität.
Ja, da wird es wieder zur Zeit, zu den Wurzeln zurückzukehren.
Möglich.
Es sind im Prinzip immer eine Handvoll Leute. Es sind ein paar Deutsche, die in der Startliste jedes Jahr auftauchen. Australier, aber ganz wenig. Und Österreicher waren bis zu meinem Start noch gar keine am Start.
Du warst der erste Österreicher?
Seit es das Rennen, ich glaube jetzt seit 12 Jahren gibt, bin ich bis jetzt der erste und einzige Österreicher, der das Rennen bestritten und geschafft hat.
Wahnsinn.
Für eine Mountainbike-Nation eigentlich fast peinlich. Ja.
Also Nachbarland oder
Nachbarland, beide Nachbarländer, ja. Aus irgendeinem Grund ist es nicht nur mir anscheinend nicht bekannt gewesen, sondern generell bei uns, ja, haben es nicht viele gekannt und das war mitunter das, wo der Flo und ich sofort gesagt haben, wir wollen unbedingt mit dir über dieses 1000-Meilen-Rennen sprechen, weil das einfach so eine coole Geschichte ist und vielleicht kennen es nach unserer Podcast-Folge dann ein paar Leute mehr.
Ich kann es nur empfehlen. Es macht Spaß, auch wenn es manchmal wehtut.
Du hast ja auch einen kleinen Blog betrieben, beziehungsweise etwas auf YouTube gepostet.
Ein Video, genau, ja.
Ein Video, das war im Prinzip so eine Zusammenfassung.
Ich war meine eigene Mediencrew natürlich und mir war klar, okay, das ist jetzt das erste große Erlebnis, da musst du einfach dir die Zeit nehmen, Fotos zu machen, ein paar kurze Videos für mich und eben für Familie und Freunde einen kleinen Blog auf Facebook.
Magst du kurz sagen, wie man den findet, wie man dich suchen soll?
Mit meinem Namen Stefan Urleb auf Facebook und dann der Blog das 1000-Meilen-Rennen.
Auf jeden Fall haben wir uns von diesem Video eine Sequenz rausgeschnappt. Du hast dazu gesagt, das ist eine recht gute Situation gewesen. Das war nämlich, wir werden es gleich hören, du warst sehr gut drauf, sehr euphorisch. Es ist richtig gut gelaufen. Das war sozusagen der erste Tag oder die erste Phase des Rennens.
Genau, das war nach 4-5 Stunden und es war einfach nur flowig und lustig.
Die ersten 4 Stunden sind echt super gelaufen. Es macht einfach nur Spaß. Es ist eigentlich wie zu Hause. Waldwege, Wiesenwege, Forstwege, es geht super dahin. Ich fahre mit einem 17er Schnitt 4 Stunden, habe einige überholt aufgrund von wenig Pausen. Die anderen haben sich halt kurz mal umgezogen in einer Regenwolke. Ich bin durchgefahren, es läuft super, sollte bald die erste Stadt erreichen. Einfach nur ein Traum hier. Rolling, 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 rolling.
Du hast am Ende ein bisschen mitgesungen, hast du so einen Ohrwurm gehabt, den du nicht losfahren bist? Oder hast du irgendwie Musik gehört, so als Zeitvertreib zur Motivation? Oder ist das einfach solo aus dir rausgekommen?
Ja, da war ich einfach nur super drauf, motiviert und ich habe zwar schon Kopfhörer mitgehabt für eben einmal, wenn es länger dauert, dass du so einmal Musik hörst, aber zu dem Zeitpunkt bin ich gerade allein über einen Schotterweg dahin gebrettert und es hat Spaß gemacht und mir war danach.
Sehr schön.
Wie lange hat die gute Laune dann angehalten? Also wir wissen es ja leidlich, dass es kommt dann irgendwann einmal ein Tief, spätestens in der zweiten Nacht. Wie war das bei dir?
Das Tief ist bei mir erst am fünften Tag gekommen. Die erste Nacht durchgefahren, zum Mittag dann einen Berggipfel erreicht, dort schnell was gegessen. Das war jetzt ein Restaurant mit nicht wirklich vieler Auswahl. Es war im Endeffekt dann irgendeine Bratwurst und danach ein Powernap von einer halben Stunde unter einem Baum, wo mich dann, ich wollte länger schlafen, dann haben mich Leute aufgerüttelt, ist alles okay mit ihnen und so, und ich, ja, I'm okay, thank you. Passt, jetzt haben sie mich aufgeweckt, brauche ich nicht nur mal einschlafen, zusammengepackt, weitergefahren.
Klingt fast wie so ein klassischer Sonntag, oder? Von Nichtsportlern. Grillerei, Bratwurst und dann irgendwo schlafen gehen.
Man nimmt, was man kriegen kann, ja. Ich hab am Rad habe ich mitgehabt, zwei volle Trinkflaschen, Christoph Dein Isopulver und von Peroton den Slim Shake. Den habe ich vorne 400 Gramm Dose mitgehabt und auf der anderen Seite eine leere Flasche und die habe ich mir wieder angerührt. Das hat für die ersten zwei Tage gehalten, dass ich so ein bisschen Eiweißnahrung auch dazu habe. Und natürlich jede Menge Riegel.
Jetzt wissen wir, warum du nur 65 Kilo hast.
Slim Shake, ja.
Ich glaube, das ist von der Idee her wirklich gut, weil du kriegst dort über diesen Slim Shake Proteine und hochwertige Nährstoffe und sagen wir jetzt einfach nur die unter Anführungszeichen normalen Kalorien, die man halt auch verbraucht und verbrennt, also Fett zum Beispiel, kannst du dann recht einfach und einfach den normalen Zucker in günstigen Lebensmitteln, das übrig gibt, reinhauen. Und wenn du da eine gewisse Basis aus den hochwertigen Nährstoffen, klingt das sehr vernünftig und hat anscheinend auch gut funktioniert.
Das war bei mir auch ein ausschlaggebender Punkt, weil ich habe ja in der Trainingsphase auch meine Ernährung optimiert, ein bisschen mehr Richtung Paleo und Zucker raus aus der Ernährung und eben eiweißreicher. Und das am dritten Tag im Rennen gemerkt, wie man wirklich Müll reingezogen habe, hat mein Körper nicht mehr funktioniert. Mir hat die Achillessehne mal angefangen zum wehtun. Ich habe nur ganz leicht treten können und erst wieder geschaut, dass ich wieder mehr Obst esse und Früchte und so, ist es wieder besser geworden. Ja.
Sicher eins der schwierigsten Sachen beim Unsupported, dass man halt essen muss, was man kriegt, und kleine Orte in Tschechien, Tankstellen in Tschechien, da wirst du wahrscheinlich nicht immer das kriegen, was man gewohnt ist.
Ich glaube, Tankstellen in Österreich sind jetzt auch nicht so die Gourmet.
Ja, war ich jetzt nicht auf Tschechien bezogen, ja. Aber dass man halt nicht wählerisch sein darf. Und Ulrich hat uns erzählt auch, dass er überhaupt nur mehr zum Fastfood-Laden gegangen ist, weil er viele schnelle Kalorien gebraucht hat.
Faszinierend, dass das auch funktioniert. Ich habe es ja auch bei den anderen Fahrern gesehen, die haben am Checkpoint 2 sich drei riesige Germknödel reingezogen und ein anderer dauernd Cola, der hat der Organisator, eine einheimische Ultrarad-Legende dort, der füllt sich das Cola in seinen Trinkbeutel rein.
Das sind einmal Taktiken, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich glaube, das wäre was für mich. Germknödel und Cola zwei Wochen lang, das wäre dann richtig Urlaub.
Und weil wir jetzt gerade nochmal vorher geredet haben von hygienischen Trinkflaschen, vielleicht sollte man mit Kigo reden, ob sie vielleicht einmal einen Trinkbeutel machen mit Titan-Innenleben. Dann kann man auch Cola einfüllen, 2 Liter.
Also, du hast es bis Tag 5 geschafft, ohne großen mentalen Einbruch. Und der ist aber dann unvermeidlicherweise gekommen.
Der war dann eigentlich ungeplant, ja. Was ich gewohnt bin, ist das gemeinsame Radfahren mit Freunden. Und am Tag 5 war ich komplett alleine. Den ganzen Tag niemanden gesehen. Und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, im Wald alleine zu treten, zu wissen, okay, 10 Uhr, ich habe 80 Kilometer geschafft, 100 sollte ich noch machen. Ach, das macht keinen Spaß. Und ich habe da eigentlich wirklich beschlossen dann, obwohl es mir körperlich recht gut gegangen ist, ich habe einen 4 Stunden Schlafrhythmus gehabt, dass ich bei der Halbdistanz aufhöre. Habe das dann am Abend da, ich habe mich dann, das Wetter war, also ist ein Unwetter gekommen, ich habe es gerade noch in ein Hotel geschafft, war im Nachhinein auch wieder ein taktischer Fehler, wie ich erst später drauf gekommen bin, weil 5 Kilometer weiter wäre eine Privatperson Person gewesen, die das Rennen seit Jahren kennt und unterstützt. Und alle, die schon mitgefahren sind, haben das gewusst und sind genau dorthin gefahren. Ich bin von der Strecke abgewichen, 5 Kilometer zu einem Hotel, habe dort geschlafen, gut gegessen und am nächsten Tag ist es weitergegangen.
Wie hast du den mentalen Tiefpunkt überwinden können? Wie hast du dich da rausgezogen selber?
Am nächsten Tag, oft, man sagt ja, schlaf einmal eine Nacht drüber und genauso war es dann am nächsten Tag. Es war ein regnerischer Tag, die Bäche, die ich überquert und durchstritten habe, die haben Hochwasser geführt, da hat man sich die richtige Stelle suchen müssen. Und mein Glück war dann, dass ich dann nach einer halben Stunde auf zwei andere Fahrer aufgefahren bin, einen Deutschen und einen älteren, ich glaube Mitte 50-jährigen, einen Slowaken, der das Rennen schon seit Jahren gemacht hat. Und der hat zu mir gesagt, just follow the line. Und der Deutsche hat auch gesagt, es gibt kein Aufgeben, es macht ja Spaß, es ist ja schön. Und dann war ich wieder motiviert, weil ich wieder einfach mit Leuten, auch wenn ich sie nicht gekannt habe, aber man konnte das Erlebnis wieder teilen. Und dann natürlich die Sache, jetzt hast du 2 Jahre drauf hintrainiert, bist deiner Frau auf den Wecker gegangen, die Familie hat zurückstecken müssen. Du bist im Zeitplan, ich habe keine körperlichen Probleme gehabt. Ich habe gewusst, diesen Rhythmus kann ich weitermachen. Ich bin immer nur auf unter 12 Tage Schnitt. Und eigentlich habe ich gesagt, jetzt unter 2 Wochen möchte ich es schaffen. Und da war für mich klar, na, jetzt zieh es durch, jetzt mach es. Ich bin, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 80 Kilometer vom Checkpoint 2 gewesen. Das war bei Kilometer 860 circa. Und wie ich den Checkpoint 2 erreicht habe am Abend, war mir klar, das zieh ich durch. Ich bin ja zuerst gleich mal in die Bar gegangen, ich war komplett leer, energieleer. An der Bar hat es gegeben so einen Stapel Krapfen. Ich zur Kellnerin einmal Essen bestellt und gedeutet, kann ich mir schon annehmen. Komplett unterzuckert. Der war dann schnell weg. Dann habe ich einmal eine Portion Lachs gegessen. Dann bin ich das Rad reinigen gegangen. Das war ja immer Prozedur. Rad, Hochdruckreiniger komplett reinigen, Schlamm weg. Beim Halfway Point auch dann die Kette wechseln, Bremsbeläge wechseln, alles schmieren, alle Gelenke schmieren. Komplettes Radservice. Sodass ich bin angekommen um 7 Uhr am Abend, dann Abendessen. Ich bin dann schlafen gegangen für 4 Stunden und um 2 Uhr hat der Wecker geläutet. Zack, rauf aufs Rad und weitergefahren.
Hast du diese Ersatzteile mit dabei gehabt oder hat es da am Halfway Point, am Checkpoint sowas gegeben wie eine Servicestation?
Die meisten Teile hatte ich mitgehabt. Also ich habe mir am Tag vom Rennen auch in Wien noch ein Schaltauge besorgt und Schaltseil war mit und Bremsbeläge. Aber die Reservekette, die war dann wirklich in einem Paket. Am Halfway Point hat man ein Paket hinschicken können mit 9 Riegeln, mit Reservebatterien fürs GPS und eben auch die Reservekette.
Und Slim Shake vielleicht?
Auch der Slim Shake ist wieder mit einer 400 Gramm Dose aufgefüllt worden. Und ich habe mal, wir haben ja erst beim Checkpoint 2 dann die Route für die zweite Rennhälfte bekommen. Die haben wir schnell angeschaut und habe gesehen, okay, Checkpoint 3, das sind 240 Kilometer. Eigentlich mehr als mein Tagesschnitt. Aber es ist eine Art Überstellungsroute. Es gibt weniger Höhenmeter und sehr viel Asphalt. Und da war mir klar, das mache ich an. Ich stehe in der Früh auf, um 2 Uhr, setze mich aufs Rad und fahre die 240 Kilometer fertig. Bis zum Checkpoint 3. Und das habe ich dann durchgezogen. So leicht war dann der Weg auch nicht, weil der Veranstalter hat dann die entsprechenden Gemeinheiten eingebaut. Also es hat sich dann einfach schon wieder ein paar Wurzelwege, Schlammpassagen und eine Passage haben wir gehabt, die ist eine gerade Linie durch den Wald gegangen für 1 Kilometer ohne Weg.
Hast du nie an deinem GPS gezweifelt, wenn du auf einer Linie stehst und weit und breit kein Weg zu sehen ist?
Man schaut dann schon öfter nach. Also ich habe so eingestellt gehabt, dass ich draufdrücke und dann ist das Display für 15 Sekunden eingeschalten. Man versucht ja so viel wie möglich Energie zu sparen. Und dann habe ich gesehen, okay, nein, ich bin auf der Linie. Dann schaut man mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, ist irgendwo ein Weg vielleicht. Legt das Radl einmal hin, geht einmal 5 Meter in die eine Richtung, 5 Meter in die andere. Nein, ist kein Weg. Ja, dann gehen wir halt dieser Linie nach, da durch den Wald.
Der Linie nachgehen bedeutet schieben oder Radl tragen?
In dem Fall war es ein Schieben, kurzes Tragen. Es war ein gerades Waldstück. Also man schiebt sein Rad einfach durch den Wald, wie beim Schwammerl suchen.
Wer sein Rad liebt, der schiebt.
Und diese Überstellungsetappe, die 240 Kilometer in einem Sitz, die haben da dann die Energie gegeben für und die Motivation für den Rest des Rennens, oder? Von sowas zehrt man dann schon eine Zeit lang, wenn man so eine Etappe hinlegt.
Auf jeden Fall, ja. Ich war beim ersten Checkpoint war ich 15 da. Dann eben die dritten, vierten Tag, wo es mir gut gegangen ist, bis hin zum mentalen Einbruch. Und Checkpoint 2 war ja unter den ersten 20, Checkpoint 3 dann 22. Und da habe ich ja wieder meinen Kollegen getroffen, den Tschechen aus der ersten Nacht, wo wir ein bisschen geplaudert haben. Da hat er gemeint, ihm geht's nicht so gut, er braucht einmal 8 Stunden Schlaf. Er ist dann leider, hat er dann auch bei Kilometer 1070 aufgegeben, wie ich später gesehen habe. Und ich habe gesagt, na, mir passen meine 4 Stunden Schlaf. Ich habe dann wirklich immer diese 4 Stunden Schlafrhythmus beibehalten und mit denen bin ich gut dann durchs weitere Rennen gekommen.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Du hast uns da ein paar Fotos mitgebracht und ich habe da gerade in der Hand ein paar Schnappschüsse von deinen Schlafplätzen. Das schaut ja echt obenteuerlich aus. Da sieht man, ja, grüne Wiesen mit am Schlafsack drinnen. Dann sieht man einen hölzernen Hochsitz, oder? Wenn ich das richtig...
Das war die zweite Nacht, genau. Ja. Erste Nacht durchgefahren, zweite Nacht Hochsitz und Spontanentscheidung passt, 2 Stunden schlafen am Hochsitz. Danach ist dann ein Kinderspielraum gekommen. Das war ein Touristenort. Das war die dritte Nacht dann. Da habe ich beim Hotel bei der 24-Stunden-Rezeption geläutet. Das hat keiner aufgemacht. Der Allgemeinbereich war aber offen. Und da war der Kinderspielraum. Und da war ich so frech und habe mich dann einfach auf die Kinderspielmatten gelegt für 4 Stunden. Danach alles zusammengepackt und bin wieder meiner Wege gezogen.
Um die Uhrzeit haben keine Kinder gespielt, oder?
Nein, es hat niemand mitbekommen, nein.
Ich habe jetzt noch so ein Bild von mir. Ich frage jetzt ganz blöd, weil es mir nicht ganz klar ist, was das ist. Das schaut aus wie so eine Palette mit Styropor oder mit so Baugipsplatten.
Genau, das war dann die Baustelle, genau. Als Bautechniker bin ich aus dem Wald rausgekommen, habe die Baustelle gesehen und die Dämmplatten. Es war schon total dunkel. Und dann klar, Dämmplatten, die halten warm, da kann man sich 4 Pakete schnell herrichten und drauf schlafen. Im Endeffekt, am nächsten Tag bin ich draufgekommen, es war nicht die beste Option, weil es war ein kleiner Ort und auf der anderen Seite des Ortes hat es einen Campingplatz gegeben, mit in der Nacht auch offener WC-Anlage, Duschen und sogar einem Kaffeeautomaten. Aber da habe ich dann zumindest am nächsten Tag in der Früh noch, bevor ich weitergefahren bin, einen Kaffee getrunken.
Und da hat auch niemand Nachtschicht gearbeitet, den du gestört hast, oder?
Nein, auf der Baustelle. Ich habe die Dämmplatten genauso wieder zurückgeräumt, wie ich es genommen habe.
Hat es endlich irgendwann einmal ein Problem gegeben, dass sich jemand beschwert hat oder dass du irgendwen verärgert hast, wenn du da dir die Schlafplätze suchst? Hast du vielleicht einmal irgendwas, ein Grundstück betreten, das nicht erwünscht war oder so?
Na, da hat es Gott sei Dank keine Probleme gegeben. Das Rennen ist ja der Organisator organisiert das Ganze und hat auch die Genehmigungen. Dann ist der große Vorteil in Tschechien, sämtliche Wald- und Wiesenwege sind dort auch offizielle, also Radwege, wo wir bei uns als Mountainbiker halbkriminell durch den Wald fahren und bei jeder Radtour rund um Graz ein paar Schilder ignorieren müssen, sind dort in Tschechien überall die Wege freigegeben. Nur wenn akkurat, also nur wenn wirklich gerade jetzt eben Schlägerungsarbeiten da sind, dann eben nicht. Dann ist der Weg natürlich gesperrt.
Das klingt von dem her schon mal wahnsinnig gut, oder? Ich bin zwar selbst kein Mountainbiker, aber man kriegt ja die Diskussionen und die Probleme auf beiden Seiten immer wieder mit. Von dem her ein Eldorado zum Mountainbiken.
Auf jeden Fall, auch allein deswegen komme ich wieder.
Und ein Bild, das wir da noch sehen, schaut aus wie das Innere einer Gartenhütte. Man sieht einen Wasserschlauch, man sieht einen Rasenmäher, man sieht einen Laubbesen.
Genau, das war eine offenstehende Gartenhütte. Da habe ich mir erlaubt, den Rasenmäher einen Meter nach hinten zu schieben, meine Isomatte aufzurollen. Ich habe kurz zuvor noch im Fluss ein bisschen Hygiene gemacht, gebadet, Zähne geputzt und mich dort dann für 4 Stunden hingelegt und auch danach den Rasenmäher wieder zurückgeschoben. Und das war dann schon auf der österreichischen Seite. Wir sind dann ganz kurz entlang der Grenze auch auf den österreichischen Teil gekommen und es war im Bereich dann Landerteier.
Eine österreichische Gartenhütte sozusagen?
Eine österreichische Gartenhütte, genau, ja. Der Südbereich, also zuerst die ersten Tage in der Tschechei waren im Norden kalt. Wir hatten teilweise nur 9 Grad am Berg in der Nacht. Dann regnerisch. Es hat Wege gegeben. Da war der Weg wie ein Bach. Da ist das Wasser wirklich entgegengekommen beim Rauffahren. Und der Süden war dann sehr heiß und trocken. Und wir sind uns teilweise da durch Feldwege gefahren. Man kennt diese großen Felder, die Traktorspur. Und genau die Traktorspur, die aufgerissene, trockene Erde, die war da weg.
Wie war denn das für deine Psyche? Du hast uns vorher gerade erzählt, den mentalen Einbruch, dass du eigentlich schon innerlich fast abgeschlossen hast, das Rennen aufgemult hast, dich dann aber doch mit Hilfe von anderen Kollegen und mit kleinen Gesprächen aus dem Tief rausgezogen hast. War das der einzige Tiefpunkt oder haben die solche ähnlichen Situationen öfters eingeholt? Weil jeder, der schon mal ein langes Radlrennen gefahren ist oder mehrtägige Tour, kennt es, dass halt diese Hochs und Tiefs sich schon immer wieder abwechseln und dass meistens nicht mit einem großen Tief das Ganze getan ist.
Bei mir war das wirklich das eine große Tief, wo ich aufgeben wollte, wo ich keine Motivation mehr hatte. Tag davor eigentlich das körperliche Problem mit der Achillessehne, aber danach habe ich gesagt, na, jetzt ziehe ich das durch. Ich habe dann wirklich realisiert, Junge, du fährst unter den Top 30 mit. Andere, also von den 150 Teilnehmern sind 70 ins Ziel gekommen und ich war dann 18. im Endeffekt. Also da habe ich von Anfang an gewusst, also ab dem Zeitpunkt, na, jetzt ziehst du es durch, es geht dir gut, mach deinen Rhythmus. Du siehst dann immer wieder die ähnlichen Leute. Ich habe diesen den Slowaken öfter getroffen und da hat man sich nur kurz unterhalten und dann ist wieder jeder sein Tempo gefahren.
Vor allem, du warst immer bester Österreicher, egal wo du warst im Klassement.
Ja, ich bin noch immer österreichischer Rekordhalter. Ein kleiner Aufruf an die Profis.
Du hast jetzt erzählt von deinen abenteuerlichen Schlafplätzen. Wie war es mit der Ernährung? Warst du ähnlich abenteuerlich? Also du hast die Germknödel- und Cola-Geschichte erzählt. Wie war es dann? Also gerade die österreich-tschechische Grenze, die kennen wir vom Ran und vom Ra sehr gut. Da ist die Infrastruktur jetzt nicht so gut ausgebaut. Die paar Gasthäuser, die es gibt, haben jetzt nicht die längsten Öffnungszeiten. Da ist nicht so viel los. Wie ist da dann gegangen, allgemein mit der Verpflegung?
Ich habe geschaut, dass ich mindestens einmal am Tag in ein Gasthaus gehe, wirklich anständig essen, richtige Nahrung zu mir nehmen, nicht nur diese schnellen Einkäufe. Ansonsten waren halt diese Supermarkteinkäufe oder kleinere Kreislerläden. Gibt es wirklich in der Tschechei noch in manchen Dörfern ganz kleine Läden, die alles haben. Und habe geschaut, dass ich eiweißreich esse. Bei den Gasthäusern meistens Fisch bestellt mit Reis, Gemüse. Und das ist dann recht gut gegangen. Hat Phasen gegeben, wo man lange nüchtern gefahren ist, wo ich schon richtig leer war. Und auf einmal kommt mitten in der Wildnis eine Pension, eine Frühstückspension. Und dort habe ich bestellt große Eierspeis, Kaffee und das Ganze hat keine 10 Euro gekostet.
Wie hat es in dein Körpergewicht entwickelt? Hast du dich vor dem Start und nach dem Ziel abgewogen? Hast du einiges an Gewicht verloren oder hast du das mit dem Abnehm-Slim-Shake einigermaßen konstant halten können?
Einigermaßen konstant. Wir sind vom Organisator her abgewogen worden, vorher und nachher. Ich glaube, ich habe dann wirklich minimal zugenommen. Ich habe dann am Heimweg gemerkt, ein bisschen anfangende Wassereinlagerungen, weil auf einmal beim Heimweg dann am nächsten Tag im Zug die Füße so ein bisschen angeschwollen waren und enger waren in den Schuhen.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt es einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert. Werbung Ende.
Ich glaube, das ist ein ganz normales Phänomen für den Tag danach. Also das geht mir immer so, außer beim Ram zum Beispiel, wo es wirklich extrem gut gelaufen ist, weil da ist man einfach dann wirklich etwas dünner und dann fällt vielleicht die Wassereinlagerung gar nicht so auf, weil man gerade irgendwie Gewicht verloren hat. Aber grundsätzlich ist das ja bei den Langstrecken sehr oft ein Problem, das man währenddessen entwickelt, mit kleinen Ödemen und Wassereinlagerungen zu kämpfen hat und hundertprozentig immer danach. Also von dem her, ich weiß nicht, Flo, wie ist das bei dir zum Beispiel mal gewesen? Noch 600 Kilometer rund um Niederösterreich, hast du das auch erlebt?
Ich habe schon lange aufgehört, mich abzuwägen, weil es nichts bringt. Die 2 Kilo auf und ab, die ich seit 10 Jahren habe, die habe ich akzeptiert. Das ist so. Also ich kann es leider nicht sagen, ich war noch nicht lang genug unterwegs, um Wassereinlagerungen zu haben. Aber zu deinem Punkt, das ist immer der Moment, wo du dann immer beim Ram total euphorisch bist, wenn es den Moment gibt, wenn man das 5er-Trikot auspacken können. Starten mit dem 6er-Trikot und irgendwann Tag 4, Tag 5 müssen wir das eingeschweißte 5er-Trikot auspacken und das ist dann immer, da bist du immer total euphorisch. Dann fühlst du dich wie ein richtiger Radfahrer.
Ja, aber ich habe sowieso einen kleinen Psychotrick, weil ich habe zum Beispiel bei der Fahrerpräsentation habe ich 7er-Trikot und das ist sowas wie Large und dann geht es auf Medium und Small Obi. Und wenn du natürlich schlank bist und ein Large-Trikot anhast, ist das sehr weit und die Leute glauben immer, ich habe super abgenommen und ich bin in der Form meines Lebens und besser als je zuvor. Das ist nicht unbedingt der Grund, das ist nur ein kleiner Textiltrick.
Ja, aber solche Tricks braucht es. Also.
Und wenn es nur für die eigene Psyche ist. Aber apropos Trikot, Größe 4, 5, 6, da gibt es Fotos von dir, wo du als Hauptsponsor Wiesbauer und Fevertree drauf hast.
Ja, das war ein Geburtstagsgeschenk mit deiner Unterschrift von meiner Familie. Und das Trikot hat zwar meine Frau gesagt, ah, das ziehst du doch nicht beim Rennen an, das ist ja viel zu wertvoll. Aber genau das war so ein mentaler Trick. Ich ziehe das Trikot von Christoph Strasser an, das hat er unterschrieben. Mit dem Trikot gibt's kein Aufgeben.
Das muss man unterstreichen. Das kann man mitnehmen. Jeder, der uns zuhört, weiß, bestellt sich ein Christoph Strasser Trikot, dann gibt's nie auf. Nein, aber ist für mich natürlich auch echt eine große Freude, dass dir das ein bisschen Motivation auch gegeben hat. Also ich habe mich echt sehr gefreut, wie eben die Fotos gesehen habe, dass du mit meinem Trikot unterwegs bist und es sehr würdevoll wirklich ausgeführt hast durch die tschechischen Wälder.
Und hoffentlich uns gut, halbwegs gut vertreten als Hobbysportler.
Ist es sauber geworden oder sind
ein paar recht sauber wieder, ja.
Dreckflecken drauf? Weil am weißen Stoff bleibt manchmal etwas retour, wenn man es zu sehr durch den Matsch
Ja, ja, definitiv. Also Schlamm war ständiger Begleiter auf dem Rennen und da ist alles komplett dreckig geworden. Also Socken können wirklich stehen, das stimmt. Also das war dann.
Also wir haben es ja schon angesprochen, 18. Platz im Ziel, österreichischer Rekord, bester Österreicher bis dato. Aber was bis jetzt, ich glaube, fast jeder unserer Gäste hat gesagt im Ziel, ach, da wäre noch was gegangen, das wäre noch besser gegangen. Hast du das auch und hast du dein Rennen irgendwie analysiert und potenzielle Verbesserungsvorschläge entdeckt?
Auf jeden Fall. Also mir sind zum Beispiel in den letzten zwei Tagen dann so Kleinigkeiten passiert. Entlang des Bayerischen Waldes war so elends langes Waldstück und es war per GPS und Handy-Wetterwarnung war Unwetter im Kommen. Und ich habe links, rechts gesehen die geknickten Bäume von den letzten Stürmen. Und es ist wirklich ein starker Wind gegangen. Und ich bin dann nur am Auflenker möglichst schnell durch, komme dann zu einem Ort an der deutschen Grenze. Dort habe ich mir das einzige Hotel gecheckt, gut Abend gegessen, mir auch einen Bananensplit gegönnt und wollte dann für 3 bis 4 Stunden schlafen und habe vergessen, den Wecker zu aktivieren. Bin dann bei Dämmerung nach 7 Stunden Schlaf aufgewacht. Man denkt, ja super, aber man nimmt es dann, man kann eh nichts mehr dran ändern, Pferd satteln und sofort weiter. Hatte dann den Plan, bis zum Ziel durchzufahren, das waren noch knappe 300 Kilometer. Das heißt, die nächste Nacht wollte ich durchfahren. Da ist dann auch wieder ein Unwetter gekommen. Hab dann am Berg den Ivan getroffen, einen Fahrer vor mir, auf den ich aufgeschlossen habe. Und zum Schluss haben wir uns dann dazu entschlossen, gemeinsam in einem alten leerstehenden Gebäude noch einmal zu nächtigen für 4 Stunden und am nächsten Tag dann zu finishen. Aber im Ziel war für mich klar, es geht schneller. Und das ist auch der Reiz jetzt, warum ich sage, ich möchte es in den nächsten Jahren noch einmal machen. Ich weiß, welche Schrauben ich noch drehen kann und möchte es eigentlich unter 10 Tagen fahren. Die Siegerzeiten sind 8 Tage und ein paar Stunden. Da weiß ich, da muss ich nicht mitspielen, aber als ambitionierter Hobbyfahrer ist ein 10-Tage-Finish da immer möglich.
Das heißt, du siehst Potenzial, deine Zeit um 28 Stunden zu verbessern?
Mindestens. Also ich habe dann zu Hause natürlich analysiert, die GPS-Tracks, Zeit in Bewegung, Stehzeit. Meine Finish-Zeit waren 11 Tage, 4 Stunden und 44 Minuten für die 1860 Kilometer. Und dann habe ich geschaut, okay, 4 Stunden Schlafrhythmus. Ich habe insgesamt in den 11 Tagen 42 Stunden geschlafen. Zeit in Bewegung waren nur 150 Stunden mit ca. 12,4 km/h Schnitt. Und dann hat es noch gegeben, der Rest von der Gesamtzeit, von den 170 Stunden, waren 77 Stunden Stehzeit. Das ist Stehzeit vor und nach Schlafpausen. Einkaufen, Essen, WC-Pause, kleine Pausen. Das hat sich einfach extrem summiert. Das hat mich dann selber geschreckt. 77 Stunden. Ich höre eure Berichte immer, wo es um 20 Minuten Powernaps geht und dann nur, weiß ich, 2-3 Minuten verliert man und dann ist man schon wieder unterwegs. Und da habe ich echt gedacht, oh, das muss aber schneller gehen.
Das Minimieren der Stehzeiten ist auch für uns immer die größte Challenge, was natürlich als Teamverbund ganz anders zu managen ist. Das kann man gar nicht vergleichen. Aber wir kämpfen da teilweise schon, Flo, um jede Minute, um jede Viertelstunde, weil das summiert sich wirklich. Und wenn du 1 Minute irgendwo liegen lässt oder 2 Minuten und das jeden Tag, hast am Ende 20, 30, 40 Minuten hergeschenkt und die kannst du am Radl fast nicht einholen.
Ja, und beim nächsten Mal muss er dann halt erstens einmal weniger Fotos und Videos machen und dann wirklich konsequenter durchfahren. Erstens einmal die Fitness lässt sich auf jeden Fall noch verbessern und der Rest ist wirklich dann genau geplante Schlafpausen. Die muss man aber so nehmen, wie es kommt. Also da kann man nicht sagen, und jetzt um die Uhrzeit mache ich eine, sondern ich komme aus dem Wald raus, da ist eine Möglichkeit, die nehme ich jetzt. Auch wenn es von mir aus erst dämmert. Aber vielleicht kommt die nächsten 10 Stunden keine gute Schlafmöglichkeit.
Ja, wo ist der nächste Hochsitz? Wo ist der nächste Rosenmeerschuppen?
Genau so ist es, ja. Ja.
Du hast jetzt deinen nächsten Antritt so ein bisschen vage gelassen. Wird das schon heuer stattfinden oder nächstes Jahr?
Na, heuer ist definitiv einmal Familienurlaub geplant. Und in den nächsten Jahren, also wie sich's mit der Familie ausgeht, wäre schon ein Anreiz, das noch einmal zu fahren, das Ding. dann ordentlich, aber auf jeden Fall jetzt im Vordergrund meine Tochter, meine Frau, die Familie, wo man sagt, jetzt ist einmal die Zeit und gemeinsame Radausflüge mit der Tochter machen in der Südsteiermark, die übrigens auch das Jawui-Pickerl auf ihren Radl hat.
Sehr schön. Aber du hast noch keins oben, da müssen wir uns nochmal treffen und du kriegst eins von mir.
Ja, bitte darum, ja, unter Unterschrift auf meinem Cyrex.
Eine Abschlussfrage. Was ist für dich der schönste Part am Langstreckenradsport oder am Radsport generell? Was ist für dich der Reiz, den die langen Radldistanzen ausmachen? Warum ist für dich das eine faszinierende Sportart?
Das zur Ruhe kommen in der Natur. Einerseits dieses Teil des Erlebnisses dann mit Gleichgesinnten, aber auch, ich mag es wahnsinnig gern, eine 4-Stunden-Tour rund um die Grazer Berge zu machen alleine. Ich bin nicht der große Rennradfahrer. Ich habe das bei unserer Ausfahrt gemerkt. Also ich habe mit dem Gedanken gespielt, Race Around die Challenge zu machen, unsupported. Aber auch die 600 Kilometer am Asphalt, ob die mir Spaß machen, bezweifle ich. Und gestern war ich mit einem Freund wieder oben am Schöckl und dann über die Trails runter. Es war einfach super in der Natur, im Wald. Das ist eigentlich das, was mich antreibt.
Man hat aber auch auf asphaltierten Straßen in der Nacht am Großglockner ein schönes Naturerlebnis. Man muss dafür nicht unbedingt in den Wald.
Oder im Lesachtal, wenn wir das auch unlängst wieder mal hervorgehoben haben, wie schön es dort ist. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich fühle mich zum Beispiel auf Straßen trotzdem sehr wohl, aber es wird mehr, der Verkehr wird ungemütlicher und es ist ein wesentlicher Punkt, der absolut nachvollziehbarerweise für viele Leute ein Spaßverderber und eine Abschreckung ist. Aber wir wollen jetzt nicht über Sachen reden, die nicht so schön sind, sondern wir, glaube ich, besinnen uns auf deine schönen Schlussworte, was Radlfahren für ein traumhaftes Erlebnis sein kann in der Natur mit Gleichgesinnten, was das auch für ein Genuss sein kann.
Man kann das 1000-Meilen-Rennen auch genießen. Also man kann sie auch langsamer fahren.
Aber du sagst, man kann es auch schneller fahren. Es ist beides möglich.
Das werde ich hoffentlich auch noch.
Wir sagen jedenfalls danke für den Besuch im neuen Studio. Wir wünschen dir einen wunderschönen Familienurlaub, gutes Training, hoffen, dass wir dich bald sehen, dass du den österreichischen Rekord pulverisieren kannst. Und vielleicht sehen wir uns dann bei der Christophstrasser Fanwanderung aufs Kitzbüheler Horn wieder nächstes Jahr.
Ja, da bin ich hoffentlich dabei. Da nehme ich meine Tochter auf den Rücken und dann kann man Training und Ausflug in einem machen.
Dafür gibt es ja hier Wuibigerl.
Perfekt, ja. Ja. Und vielleicht findet sich ja irgendein Profi-Mountainbiker oder Rennradfahrer, der das 1000-Meilen-Rennen einmal ordentlich fährt und ganz vorne mitfährt.
Du schaust so zu mir, ich schaue weiter zum Flo. Irgendwer fühlt sich vielleicht angesprochen.
Wem auch immer der Schmutz und das Abenteuer Spaß macht, ja.
Wir werden drüber nachdenken, aber auf alle Fälle danke für den Besuch, für die schönen Geschichten und hoffentlich bis bald wieder mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und Einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.